Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Mit Machtworten ist das ja so eine Sache. Man sollte sie nicht zu oft verwenden, aber wenn sie fallen, dann sollte bestenfalls jegliche weitere Debatte erübrigt sein, sonst droht ein Machtverlust. Wie das für Bundeskanzler Olaf Scholz ausgeht, nachdem er den Streit um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine beenden wollte, weil er als Kanzler das eben so entschieden habe, das ist noch offen. Fest steht jedenfalls, die Debatte ist alles andere als vom Tisch. Scholz' oftmals kurzen Wort und Erklärungen erzürnen besonders die Opposition, was im Bundestag heute zu einer hitzigen Konfrontation führte. Juli Kurz.
Kurz vor 13 Uhr. Ankunft des Kanzlers, wie er ebenso ankommt. Ruhig, bedacht, ja vielleicht besonnen. So zumindest sieht sich der Kanzler selbst gern, vor allem jetzt in diesen Zeiten mit all diesen Krisen.
Und Besonnenheit ist nicht etwas, was man als Schwäche qualifizieren kann, wie einige das tun, sondern Besonnenheit ist das, worauf die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land einen Anspruch haben.
Ganz so besonnen wirkt das dann doch nicht, als es bei der Regierungsbefragung mal wieder um den Taurus geht. Scholz wirft der Union Halbwahrheiten vor.
Sehr geehrter Abgeordneter, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Ich glaube, das sollte in der Demokratie nicht der Fall sein.
Also, da muss ich auch jetzt mal zu sagen können. Also, was ich weiß und nicht wissen kann, ich habe den gleichen Vorwurf gegen Sie, Herr Bundeskanzler, erhoben, dass Sie Ihre wahren Motive für Ihre Politik nicht erläutern, dass Sie immer neue Ausreden finden.
Der Kanzler will keine Marschflugkörper an die Ukraine liefern, doch die Debatte läuft weiter und weiter, auch in der eigenen Regierung. Manch einer wirft Scholz vor, er führe die Ampelkoalition nicht richtig. Lars Haider hat eine Biografie über Scholz geschrieben. Er meint, der Kanzler könne eigentlich schon führen. Sein Problem sei, seine Aussagen lassen zu viel Interpretationsspielraum.
Wenn Olaf Scholz eine Sache sagt, entstehen dadurch zwei neue Fragen. Und das ist, glaube ich, das eine Problem, was er im Moment hat. Das andere ist halt, und das finde ich für ihn viel schwerwiegender, dass er ja sehr viel redet, aber ihm die Leute gar nicht mehr zuhören.
Auch mit dem Élysée-Palast scheint die Kommunikation zurzeit nicht reibungslos zu funktionieren. Das deutsch-französische Tandem läuft nicht, merkt die Opposition heute auch kritisch an.
Das französische Institut für internationale Beziehungen sagt une relation chaotique zum Verhältnis Deutsch-Frankreich im Augenblick.
Christoph Gottschalk hat als Kommunikationsstratege selbst einst den französischen Premier Raffarin beraten. In der jetzigen Situation sieht er nicht nur inhaltliche Differenzen, die würde es mit Frankreich immer geben, sondern vor allem mangelndes kulturelles Verständnis, wie etwa den Sinn der Franzosen für Symbolik.
Und das hat auch was Zelebrales. Man kommt zusammen in großen Momenten, fühlt die und kriegt so ein Funkeln in die Augen. Und das ist einfach nicht die Ebene, auf der Kanzler Scholz tickt und funkt. Und das fehlt den Franzosen.
Am Freitag trifft sich im Kanzleramt das Weimarer Dreieck. Frankreich, Deutschland und Polen. Vielleicht bringt es neuen Schwung. Vielleicht. Scholz' Biograf Haider glaubt nicht, dass der Kanzler grundsätzlich seinen Stil ändern werde.
Seit zweieinhalb Jahren fragen ja immer wieder politische Journalisten aus In- und Ausland, kann der Kanzler sich ändern? Und ich würde sagen, nein, er kann sich nicht ändern. Er sagt immer gerne den Satz, ich bin, wie ich bin, und das stimmt, glaube ich.
Und so geht der Kanzler auch nach dieser doch eher hitzigen Regierungsbefragung von dann, wie er gekommen ist. Ruhig, bedacht, er nennt es besonnen.
Und zu diesem Auftritt des Kanzlers hat Matthias Deiß, unser stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, folgende Meinung.
Ob man sie nun richtig findet oder nicht, Olaf Scholz hat eine Entscheidung getroffen. In einer so wichtigen Frage ist das Stichwort Richtlinienkompetenz nicht nur sein Recht, sondern auch seine Pflicht. Wer sich darüber in diesen Tagen beschwert, komme nächste Woche bitte nicht wieder mit mangelnder Führung. Dass die endlose Debatte um den Taurus nach seinem Machtwort aber nicht endlich beendet ist, das muss einem Bundeskanzler ernsthafte Sorgen machen. Da ist die grüne Außenministerin, die nur Tage später offen einen Ringtausch mit Großbritannien ins Spiel bringt. Abgeordnete aus den eigenen Reihen, die Scholz öffentlich falsche Behauptungen vorwerfen und damit drohen, beim nächsten Mal doch mit der Opposition zu stimmen. Wie die Union die Debatte um den Taurus deshalb am Laufen hält, kann Olaf Scholz nicht ernsthaft verwundern. Dass es die eigenen Reihen sind, die ihr immer neue Nahrung geben, muss ihn aber verärgern. Wie sehr, das hat sich heute gezeigt. Nicht vergessen aber sollte der wütende Kanzler seine eigenen Fehler. Zu lange hat er sein Nein zu Taurus nicht ausführlich öffentlich begründet, dann nur lückenhaft und hierbei erstaunlich unbesonnen auch noch Großbritannien und Frankreich verärgert. Gut, dass der französische Präsident jetzt nach Berlin kommt. Europa braucht jetzt Gemeinsamkeit statt Ärger.
Die Meinung von Matthias Deiß. Audiatur et altera pars lautete schon im alten Rom ein Rechtsgrundsatz, dem zufolge vor Gericht immer alle Seiten gehört werden müssen. Und in diesem Fall bekam das Gericht von der einen Seite so viel zu hören, dass 2 Tage Verhandlungen nicht reichten, um zum Abschluss zu kommen. Aber der Reihe nach. Die AfD hatte gegen die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz Berufung eingelegt. Und zwar vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Nachdem zuvor in erster Instanz das Verwaltungsgericht in Köln dem Verfassungsschutz Recht gegeben hatte. Doch nach dem 2-tägigen juristischen Schlagabtausch in Münster voller Anträge und kleinteiliger Erörterungen durch die AfD wurde die Entscheidung vertagt. Und nun Caroline Hoffmann.
Stumme Zeugen eines wichtigen Prozesses. Es ist wieder Ruhe eingekehrt bei den riesigen Skulpturen im Foyer des Oberverwaltungsgerichts in Münster. 2 Prozesstage waren angesetzt, doch sie haben nicht gereicht. Eine Flut von Beweisanträgen stellten die Anwälte der AfD.
Gut wäre gewesen, wenn wir gestern ein Urteil gehabt hätten zu unseren Gunsten, gar keine Frage. Ja. Auf der anderen Seite muss ich es als sehr positiv bewerten, wenn es weitere Termine gibt und man uns genügend Gehör schenkt, um alle unsere Positionen darzustellen.
Für die Partei geht es hier um viel. Sie sieht sich als Opfer einer politischen Kampagne. Klagt gegen den Verfassungsschutz bereits in 2. Instanz. Sie will kein rechtsextremer Verdachtsfall sein. Denn das heißt, die AfD darf mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. So kann der Verfassungsschutz V-Leute anwerben, einzelne Personen beobachten und die Telekommunikation überwachen, wenn auch unter weiteren strengen Voraussetzungen. Die Maßnahmen müssen erforderlich und angemessen sein. Doch um die zentrale Frage, warum der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall einstuft, darum geht es erst heute am späten Nachmittag des 2. Prozesstages. Zuvor Anträge der AfD-Anwälte auf Befangenheit des Senats oder des vorsitzenden Richters, auf Vertagung des Prozesses und die Ankündigung noch 100er weiterer Beweisanträge.
Deswegen kamen diese wichtigen Fragen. Vertritt die AfD einen ethnisch geprägten Volksbegriff erst heute Nachmittag zur Diskussion? Und das hat eben nicht ausreichend dann mehr Zeit geboten, um das wirklich bis zum Ende durchzudiskutieren.
Damit wird es beim nächsten Prozesstag weitergehen. Wann genau das Foyer wieder zum Gerichtssaal wird, ist noch unklar.
Und für uns beobachtet Martin Schmidt das Berufungsverfahren in Münster. Martin, das ist zwar unklar, wie es weitergeht, aber was bedeutet diese Vertagung für den Prozess? Gibt es da nicht irgendeinen Zeitplan?
Naja, das mit dem Zeitplan ist eben tatsächlich schwierig. Wir haben es ja gerade gehört, man musste ins Foyer ausweichen des Oberverwaltungsgerichts hier in Münster, weil das öffentliche Interesse so groß war. Und das war eine logistische Herausforderung. Man musste Stühle dafür anmieten, extra Sicherheitsleute beordern. Man musste die Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, damit das nicht stört, wenn die da die ganze Zeit hin und her laufen, während dieses Verfahren läuft. Und so konnte man das jetzt auch nicht einfach die nächsten Tage verlängern, weil natürlich ja auch schon andere Verhandlungen wieder anstehen. Und das jetzt alles wieder zu organisieren, das wird eben schon eine kleine logistische Herausforderung und könnte ein bisschen dauern.
Beobachter sehen eine Verzögerungstaktik seitens der AfD. Welches Kalkül könnte dahinter stecken?
Ja, wir hören, dass die Parteichefin Alice Weidel sich unmittelbar nach dem Ende des Verfahrenstages heute beim Anwalt der AfD per SMS bedankt hat, dass das so gut laufe. Und das zeigt eben, wie groß die Freude ist, dass es eben noch nicht zu einem Urteil gekommen ist. Und egal, mit wem man, wie man sich da so umhört in der AfD, eigentlich bekommt man da nie als Antwort, dass es deshalb so ein gutes Zeichen wäre, weil man davon ausgeht, dass man hier gewinnen könne. Nee, man hat andere Gründe. Zum einen setzt man darauf, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Öffentlichkeit, dass das vielleicht ein bisschen nachlässt, dass das Interesse vielleicht ein bisschen nachlässt und so ein Urteil dann vielleicht ein bisschen mehr untergehen könnte, als wenn es jetzt so einen großen Knall direkt gäbe. Des Weiteren geht es schon auch darum, dass die AfD sich davor fürchtet, dass der Verfassungsschutz die Partei nach einem gewonnenen Verfahren als gesichert rechtsextrem einstufen könnte, also nochmal hochstuft von diesem Verdachtsfall. Und das könnte den einen oder anderen Prozentpunkt bei den nächsten Wahlen kosten. Und da stehen ja im Juni schon Europawahlen und Kommunalwahlen an und im September auch Landtagswahlen. Und da hoffen manche in der AfD schon darauf, dass es vielleicht sogar eben diesen Spätsommer, diese Landtagswahlen sogar das Urteil noch, dass es das bis dahin noch gar nicht geben würde.
Kernpunkt dieses Verfahrens ist ja die Ausrichtung der AfD. Ist die Partei denn heute dem Vorwurf des Rechtsextremismus inhaltlich entgegengetreten?
Ja, wir haben das gerade gehört. Es ging tatsächlich um diesen ethnisch-kulturellen Volksbegriff. Da sagt der Verfassungsschutz, der wird in der Partei als Maßstab angelegt. Und dadurch würden Menschen mit Migrationshintergrund doch auch zu Staatsbürgern zweiter Klasse. Und die AfD-Anwälte haben versucht, das zu entkräften. Man hat extra AfD-Mitglieder mit Migrationshintergrund hier mit zum Gericht gebracht. Die haben dann Statements abgegeben. Sie hätten selber nie Rassismuserfahrungen erlebt. Und sie würden das auch von sich weisen, das, was der Verfassungsschutz da behauptet. Würde. Das hat jetzt erwartbarerweise den Verfassungsschutz wenig beeindruckt. Er bleibt bei seinen Einlassungen und sagt, es gäbe eben Dutzende Hinweise, eine Vielzahl an Zitaten von führenden AfD-Politikern, mit denen sie das belegen könnte. Und davon haben sie auch eine Menge angeführt. Alexander Gauland zum Beispiel, den Ehrenvorsitzenden, der davon gesprochen hat, dass man die deutsche und die englische Nationalmannschaft ja schon lange nicht mehr deutsch oder englisch im klassischen Sinn bezeichnen könnte. Gauland war es auch, der gesagt hat, dass er es für richtig hält, dass es falsch wäre, jemanden, der die deutsche Grenze überquert und einen deutschen Pass bekommt, gleich als Deutschen bezeichnet. Ein Beispiel noch, Christina Baum, Bundesvorstandsmitglied der AfD. Sie hat den Grünen schon wiederholt davon gesprochen, dass die grüne Einwanderungspolitik dazu führen würde, dass es einen schleichenden Genozid am deutschen Volk gäbe. All das seien keine Einzelfälle, sagt der Verfassungsschutz, führt das in seinem Gutachten sehr, sehr ausführlich auf und sagt eben klar, dadurch würde man erkennen, dass die AfD einen Unterschied macht zwischen Menschen deutscher Abstammung und solchen, die den Pass eben später bekommen haben, die in Reihen der AfD oder von vielen in der AfD auch immer mal als Passdeutsche verunglimpft werden.
Martin, vielen Dank für die Informationen nach Münster. Für die Notleidenden im Gazastreifen kommt die Hilfe derzeit von ganz oben. Jordanien hat eine Luftbrücke für Gaza initiiert, an der sich nun auch die Bundeswehr beteiligen wird. Mit zwei Herkules-Transportflugzeugen, von denen eines schon unterwegs ist. Auch auf dem Seeweg werden Lebensmittel gebracht. Allerdings sind die Lieferungen über Luft oder Meer der fast schon verzweifelte Versuch, eine Hungersnot, vor der die Vereinten Nationen eindringlich warnen, doch noch zu verhindern. Denn eigentlich wären vor allem mehr Transporte per LKW über Land nötig. Astrid Halder.
Auch heute wurden über dem Gazastreifen wieder Hilfsgüter aus der Luft abgeworfen. Bisher sind hier vor allem Jordanien und die USA im Einsatz. In wenigen Tagen will sich auch die Bundeswehr mit zwei Flugzeugen an der Luftbrücke beteiligen, so Verteidigungsminister Boris Pistorius. Das erste Transportflugzeug startete heute von Südfrankreich Richtung Jordanien.
Jede Maschine kann etwa 18 Tonnen Güter aufnehmen. Die Mannschaften sind erprobt und erfahren, sodass ich davon ausgehe, dass es einige Flüge geben wird. Das hängt ab von dem Material. Die Flüge werden aufgenommen bis zum Ende der Woche und dann so lange fortgeführt, wie erforderlich und möglich.
18 Tonnen Lebensmittel pro Flugzeug. Das ist vergleichbar mit der Ladung eines LKW. Für den israelischen Sicherheitsexperten Kobi Michael vom Institut für nationale Sicherheitsstudien ist das eher Symbolpolitik, die Druck auf Israel erzeugen soll. Die Menge ist sehr, sehr gering. Und das ist etwas, das die internationale Gemeinschaft oder Länder wie die USA machen, weil sie sonst nichts tun können. Mittlerweile haben die Vorbereitungen für den provisorischen Hafen, den die Amerikaner planen, begonnen. Auch die 200 Tonnen Lebensmittel des Hilfsschiffs Open Arms, das gestern in Zypern gestartet ist, werden in Gaza dringend erwartet. Wie die Ladung an Land gelangen soll, ist aber noch unklar. Am Strand von Gaza harren währenddessen Menschen aus. Sie hoffen hier auf Hilfspakete aus der Luft. Hoffentlich reicht die Hilfe für alle Menschen. Wir wollen Unterstützung für die Menschen, einschließlich medizinisches Material für Kranke und Lebensmittel. Sie schicken uns Hilfe, aber wenn sie ankommt, gibt es niemanden, der die Hilfe verteilt. Dass sich niemand um die Verteilung der Hilfsgüter kümmert, hat chaotische Folgen. Immer wieder werden noch fahrende Lkw geplündert. Vor rund 2 Wochen war es bei einer Hilfslieferung zu einer Katastrophe gekommen, als tausende Menschen zu den Lkw liefen und durch israelische Schüsse Dutzende Palästinenser starben. Israel muss sich um die Verteilung kümmern, sagt der Sicherheitsexperte Kobi Michael. Die USA appellierten heute erneut an die Verantwortung Israels. Und das bedeutet, dass das israelische Militär alles Mögliche unternimmt, um die sichere Fahrt für Versorgungsmissionen, Konvois, Lkw zu gewährleisten, die zu bestimmten Zeiten zu bestimmten Orten fahren. Ob der Druck Einfluss auf Israel hat, ist unklar. Erstmals seit Wochen hat Israel heute als Pilotprojekt 6 Lkw über eine neue Militärstraße in den Norden des Gazastreifens gelassen. Für die Menschen wird auch das nicht ausreichend sein.
Wenn ein Land, das sich der freien Marktwirtschaft im möglichst unregulierten Kapitalismus verschrieben hat, ein Produkt verbieten will, aus einem Land, das sich dem Kommunismus und der sozialistischen Zentralwirtschaft verschrieben hat, dann birgt das schon eine gewisse Ironie. Aber die USA sind auf dem besten Wege, den chinesischen Betreiber der beliebten Kurzvideo-App TikTok aus den USA auszusperren. Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete mit seltener Einhelligkeit einen Gesetzesentwurf, der ein landesweites Verbot der Social-Media-Plattform vorsieht, wenn der chinesische Mutterkonzern den Dienst nicht vorher verkauft. Nun muss noch die andere Kongresskammer, der Senat, zustimmen. Über die Beweggründe für das Vorhaben aus Washington, Kerstin Klein.
Keep TikTok, lasst uns TikTok behalten, fordern sie am Mittag vor dem Weißen Haus. Kurzvideoproduzenten mit Millionen Followern. Offenbar nach Washington gebracht von TikTok, um Stimmung zu machen gegen ein Verbot. So wie Summer Lucille aus North Carolina, die auf der Plattform Mode in Übergrößen verkauft. Durch TikTok ist mein Geschäft in 2 Jahren um das Vierfache gewachsen. Ich bin hier für mein Geschäft und meine Community. Auch Stephen King, Influencer aus Arizona, lebt von TikTok. Ich bin hier, um meinen Job zu retten. Mein Recht auf freie Meinungsäußerung. Am Morgen verabschiedet das Repräsentantenhaus mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz, das den chinesischen TikTok-Mutterkonzern ByteDance zum Verkauf der Plattform zwingen soll. Mit breiter Unterstützung von Demokraten und Republikanern. Nun muss auch noch die 2. Kongresskammer, der Senat, entscheiden. TikTok ist extrem erfolgreich in den USA, mit geschätzt 170 Millionen Nutzern. Für viele Junge ist es ihre Hauptnachrichtenquelle. Kritiker fürchten gezielte Desinformation und dass China amerikanische Nutzerdaten abgreift. Sie sehen eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Im Kalten Krieg hätten wir doch auch nicht der Sowjetunion erlaubt, CNN zu besitzen. Darum geht es. Wir wollen nicht, dass die Kommunistische Partei Chinas über TikTok an private Daten herankommt und unsere Feeds manipuliert. Tatsächlich sind Firmen in China gesetzlich dazu verpflichtet, auf staatliche Nachfrage Daten preiszugeben. China selbst jedoch sieht hinter dem geplanten US-Gesetz Protektionismus. Die USA haben nie Beweise gefunden, dass TikTok eine Gefahr für die nationale Sicherheit ist. Und trotzdem hören sie nicht auf, TikTok zu unterdrücken, weil sie den fairen Wettbewerb nicht gewinnen können. Die TikToker vor dem Weißen Haus wollen weiter Druck machen. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir sind zuversichtlich, dass der Senat das Gesetz noch platt macht. Doch falls auch der Senat zustimmt, will Präsident Biden das Gesetz unterzeichnen. Dann hätte TikToks Mutterkonzern ByteDance 6 Monate Zeit zum Verkauf. Andernfalls soll die App in den USA verboten werden.
Kerstin Klein in Washington. Wie steht denn der Senat zu diesem Vorhaben?
Das ist noch nicht ganz klar. Also es gibt da auch etliche, die genauso wie das Repräsentantenhaus TikTok als große Gefahr sehen, als Risiko für die nationale Sicherheit. Dann gibt es aber auch im Senat etliche, die sich nicht sicher sind, ob dieses Gesetz gerichtsfest ist. Es richtet sich ja nicht gegen Social-Media-Konzerne insgesamt, sondern ganz gezielt gegen TikTok. Und da ist eben die Sorge, dass es vor Gericht nicht stand hat. Es gibt da auch schon sowas wie einen Testlauf. Der Bundesstaat Montana hat im vergangenen Jahr TikTok verboten. TikTok ist dann vor Gericht gezogen und hat dort Recht bekommen. Und die werden eben argumentieren mit dem ersten Verfassungszusatz, mit dem Recht auf Meinungsfreiheit. Das steht hier sehr, sehr hoch. Und so werden sie auch eben wieder argumentieren und vor Gericht ziehen, wenn dieses Gesetz tatsächlich in Kraft treten sollte, vermutlich bis hinauf zum Supreme Court.
In den Kongressanhörungen zu TikTok kam ja immer wieder die Frage, wie sehr TikTok auch den Wahlkampf beeinflussen könnte. Welche Rolle spielt die Plattform denn diesbezüglich tatsächlich?
Ja, die Sorge ist groß. Also TikTok hat einen großen Einfluss. Gerade in einer jüngsten Umfrage, da haben 43% der TikTok-Nutzer gesagt, für sie sei TikTok die Hauptnachrichtenquelle. Bei den Jüngeren dürfte diese Zahl noch höher sein. Und tatsächlich ist auf dieser Plattform auch viel Desinformation zu finden. Zum Beispiel gibt es dort viele Videos, die viral gehen, die schildern, wie schlecht es der US-Wirtschaft angeblich ginge. Das passt natürlich in das Weltbild Chinas und könnte im Wahlkampf möglicherweise den Republikanern in die Hände spielen. Stimmt so aber nicht ganz. Und vielleicht auch deshalb hat Donald Trump hier gerade eine Kehrtwende hingelegt. Der war auch immer dafür, TikTok zu verbieten. Jetzt sagt er, naja, ist ein Sicherheitsrisiko, aber verbieten sollten wir es nicht, weil da sind ja auch viele junge Wähler und die würden dann auf die Barrikaden gehen. Was genau dahinter steckt, weiß man nicht. Aber klar ist auch, dass TikTok auch noch in einer anderen Weise in den Wahlkampf reinspielt, weil eben hier in den USA es ganz wichtig ist, Härte zu zeigen gegenüber China. Deshalb glaube ich auch diese breite Mehrheit im Repräsentantenhaus und möglicherweise könnte sich aus demselben Grund auch der Senat jetzt gezwungen sehen, dem Ganzen zuzustimmen.
Kerstin, vielen Dank für die Informationen nach Washington. In den Niederlanden gibt es Neuigkeiten bei der Regierungsbildung und auch um den Rechtspopulisten Geert Wilders. Und damit beginnen weitere Nachrichten, Susanne, jetzt mit dir.
Der Rechtspopulist Wilders wird nicht Ministerpräsident der Niederlande. 4 Monate nach der Parlamentswahl, bei der seine Partei klar stärkste Kraft geworden war, räumte Wilders ein, ihm fehle die Unterstützung seiner möglichen Koalitionspartner. Morgen sollen Einzelheiten über den Stand der Koalitionsverhandlungen bekannt gegeben werden. Die EU-Staaten haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf gemeinsame Militärhilfen in Höhe von mindestens 5 Milliarden Euro für die Ukraine verständigt. Das teilte die belgische Ratspräsidentschaft am Abend mit. Es wird erwartet, dass die EU-Außenminister bei ihrem Treffen am Montag die Einigung formell besiegeln. Der ukrainische Außenminister Kuleba bezeichnete das Votum der EU-Länder als weitere Demonstration der europäischen Einheit und Entschlossenheit. Das Europaparlament in Straßburg hat heute ein Gesetz für den Umgang mit künstlicher Intelligenz verabschiedet. Damit soll KI erstmals reguliert und so sicherer werden. Kernpunkt ist dabei die Einteilung von KI-Anwendungen in Risikogruppen. Je größer das Risiko, desto strengere Auflagen gelten. Zudem enthält das Gesetz eine Kennzeichnungspflicht für Texte, Töne und Bilder, die mit KI erzeugt wurden. Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf zum Einsatz sogenannter V-Leute verabschiedet, mit dem erstmals detaillierte Regelungen festgeschrieben werden. Als V-Leute bezeichnet man Personen, die selbst einer von der Polizei beobachteten Szene angehören und den Ermittlern gegen Geld Informationen liefern. Die Neuregelung sieht unter anderem vor, dass der Einsatz von V-Leuten von einem Gericht angeordnet und regelmäßig überprüft werden muss. An den Börsen herrscht weiter Euphorie. Der DAX überschritt heute zeitweise erstmals die Marke von 18.000 Punkten. Für die steigenden Kurse im deutschen Leitindex sorgen auch die Geschäftszahlen großer Konzerne, wie etwa die von E.ON. Deutschlands größter Energieversorger kündigte nun an, mehr Geld in den Netzausbau zu stecken. Einzelheiten von Anja Kohl.
42 Milliarden Euro will E.ON bis 2028 in den Ausbau der erneuerbaren Energien und des Stromnetzes investieren. Davon weit über die Hälfte der Summe in Deutschland. Der Ausbau des Netzes tut Not, um den steigenden Bedarf von grünem Strom und dessen Verteilung dorthin, wo er gebraucht wird, zu gewährleisten. Damit E-Autos umweltfreundlich fahren und Unternehmen klimafreundlich produzieren können. Da Wind- und Solarstrom vor allem im Norden produziert wird, die größten Stromverbraucher, allen voran Industriebetriebe, sich jedoch eher im Süden und Westen befinden, müssen 7.300 Kilometer an Stromautobahnen erneuert und ausgebaut werden. Die Kosten dafür werden bis 2045 auf 320 Milliarden Euro beziffert. Kosten, die die Energieunternehmen wie E.ON über die Netzentgelte an die Stromkunden weiterreichen werden. Wobei sich diese Kosten amortisieren und zu geringeren Energiepreisen führen können, sobald die neuen Netze stehen und reibungslos funktionieren.
Er läuft und läuft und läuft. So warb der VW-Konzern in den späten 60er Jahren für den Käfer. Einst das beliebteste, das Urmodell der Autobauer aus Wolfsburg. Welches dann der nicht weniger beliebte Golf ablöste. Über Jahre das meistverkaufte Auto in der Bundesrepublik. Und in dieser Spur sollte nun die Erfolgsgeschichte des Konzerns fortsetzen. Der elektrische ID.3. Doch der läuft derzeit überhaupt nicht wie geplant. Die Kunden ziehen derzeit der Stromer-Offensive den Stecker. Und anders als auch von der Politik geplant, sind plötzlich Autos mit Verbrennermotoren auf der Überholspur. Was sie nicht nur bei VW feststellen, sondern auch bei den Zulieferern. Hilke Jansen.
Diese Bauteile waren im vergangenen Jahr noch sehr gefragt. Motorhüllen für Elektroautos. Bei der Hanomag-Lohnhärterei in Hannover wurden etliche Aufträge aber inzwischen storniert. Stattdessen brummt wieder das Geschäft mit dem Verbrenner.
Wenn man das im Augenblick sieht, dann können wir sagen, dass die ganze Verbrennertechnologie, sei es Zylinderköpfe zum Beispiel, auf einem Volumen sind, wie wir schon lange nicht mehr hatten die letzten Jahre. Ich glaube, ich kann sogar sagen, dass wir im Januar schon auf Peak-Volumen des Jahres gewesen sind. Das heißt, Verbrenner wird im Augenblick nachgefragt. E-Mobilität nicht.
Das spürt auch Europas größter Autobauer Volkswagen. Zwar hat VW im vergangenen Jahr weltweit deutlich mehr E-Autos verkauft als im Vorjahr, aber mehr als 90% der Wagen sind immer noch Verbrenner. Sie sorgen auch für den größten Anteil der knapp 18 Milliarden Euro Gewinn. Bei E-Autos herrscht in Deutschland Flaute. Die Folge: Die Fabriken von VW in Zwickau und Emden sind nicht ausgelastet, Schichten werden gestrichen.
Eine Transformation geht natürlich nie linear und da wird es auch immer Rückschläge geben. Wir sehen es langfristig aber als genau den richtigen Weg.
Auch weil die Autobauer verpflichtet sind, ab dem nächsten Jahr strengere CO2-Grenzwerte einzuhalten.
Wir brauchen in Summe Unterstützung, die ist vielseitig. Das sind verbindliche Regelungen, das sind angemessene CO2-Ziele, das ist Unterstützung in der Ladeinfrastruktur.
Und auch neue Kaufprämien fordert Blume als Anreiz für die Kunden. Der Absatz von E-Modellen in Deutschland aktuell eingebrochen.
Auf der einen Seite die Förderprämie, die Umweltprämie ist ausgelaufen. Die Autos wurden über Nacht sehr viel teurer. Und auf der anderen Seite haben wir hier sehr hohe Energiepreise, Energiekosten, was das Ganze, die ganze Produktion eben auch teurer macht.
Experten sehen auch Volkswagen in der Pflicht. Elektroautos müssten schnell billiger werden. Das findet auch der Unternehmer Carsten Seehafer aus Hannover.
Man muss einfach ein Auto anbieten, ein Volksauto, ein Volks-E-Auto, was unter 20.000 Euro kostet, damit man auch eine große Akzeptanz bei der Bevölkerung hat.
Ob ein solches E-Auto kommt, will VW in diesem Jahr entscheiden.
Wir werden zunächst jetzt ein Produkt bringen, was um die 25.000 Euro liegt und machen uns sehr tiefgehende Gedanken, auch ein Produkt zu bringen, was dann so in so einem Einstiegssegment um die 20.000 Euro liegt.
Viel Zeit bleibt nicht, denn auch staatlich geförderte Hersteller aus China drängen mit ihren günstigeren Modellen in Deutschland auf den Markt.
Diese Bilder werden langsam zum Alltag. Auf den Bahnhöfen bewegen sich höchstens die Uhrzeiger, weil die Lokführer streiken. In einen Flieger steigen auch immer weniger, weil Flugbegleiter und Sicherheitspersonal die Arbeit niedergelegt haben. Und auch Ärzte vieler Unikliniken gehen für mehr Geld auf die Straße. All diese Aktionen bekommen reichlich Öffentlichkeit. In einem kleinen Ort im Nordwesten Sachsens kämpft man dagegen fast unbemerkt vom Rest des Landes, um überhaupt erstmal einen Tarifvertrag zu bekommen. Marie-Christine Landes war mittendrin bei den Streikenden in Rötha bei Leipzig, wo gerade der derzeit längste Ausstand Deutschlands stattfindet.
Es ist der 122. Streiktag in Folge.
Das Durchhaltevermögen von Ronny Wölk, seinen Kolleginnen und Kollegen, ist ungebrochen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bestreiken sie die Metallrecyclingfirma SRW Metal Float.
Wir streiken für unsere Rechte, dass wir unsere Arbeitsbedingungen verbessern, dass wir unseren gerechten Lohn bekommen und dass das Arbeiten wieder Spaß macht.
Normalerweise wird bei SRW im Dreischichtsystem gearbeitet. Es ist eine schwere körperliche Arbeit. Trotzdem bekommen die meisten hier nur etwa 13,60 Euro Stundenlohn. Sie fordern endlich einen Tarifvertrag, 8% mehr Lohn und dass die Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Stunden reduziert wird.
Sie haben es mit Staubbelastung, mit Lärm, mit Hitze, mit Kälte zu tun. Das ist sehr anstrengende Arbeit. Es werden per Hand Metalle sortiert, um die am Ende des Prozesses wieder sortenrein dem Produktionsprozess zuführen zu können. Das ist sehr harte, anstrengende Arbeit für gerade mal ein bisschen mehr als Mindestlohn.
SRW ist eine Tochterfirma von Scholz Recycling aus Baden-Württemberg. 2016 übernimmt das Unternehmen ein chinesischer Investor.
Wir haben ihn mehrmals angeschrieben, wir haben mehrmals über verschiedene Kanäle versucht und deutlich signalisiert, wir sind an einer Lösung interessiert.
Die Situation ist vertrackt. Das Unternehmen verweigere Gespräche, sagt die IG Metall. Aus dem Unternehmen wiederum heißt es, es gab ein Angebot, das abgelehnt wurde. Das Unternehmen sei zu mehr Lohn bereit. Einen Tarifvertrag lehnt es ab. Doch genau der ist die Kernforderung der Streikenden. Seit 4 Monaten unbefristeter Streik. Im Container neben dem Werkstor haben sie sich eingerichtet. An den Wänden hängen Solidaritätsbekundungen. Es gibt Essen, eine Dartscheibe. Gestreikt wird in Schichten.
Man hat sich irgendwann dran gewöhnt, sag ich mal. Wir sind jetzt schon einige Tage draußen.
Ja klar, es zerrt irgendwann an den Nerven, sag ich mal. Aber wir haben ein Ziel und das wollen wir erreichen auf jeden Fall.
Ich hab so ein Tief eben nicht.
Ich hab das ab und zu.
Ja. Die Kollegin hat das Tief.
Zum Beispiel unser Spaßmacher hier, der baut uns dann immer bitte mit euch, dass wir, wenn wir einen Tiefpunkt haben.
Scheitert eigentlich niemand, nur dumme Sprüche. Aber man muss ja auch ein bisschen die Laune behalten.
Durch den Streik sei die Gemeinschaft noch enger geworden.
Ich meine, reingehen ist auf jeden Fall keine Option mehr.
Kein Fall.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall.
Gehen wir rein.
Keinen Fall.
Wir ziehen das hoch.
Genau.
Bis zum Ende.
Völlig still stehen die Anlagen bei SRW jedoch nicht. Laut Unternehmen streiken etwa 90 der 196 Mitarbeitenden.
Wir haben ein paar Streikbrecher, unter anderem auch Kolleginnen und Kollegen, die befristete Verträge haben. Und der Arbeitgeber hat von Beginn an die Ansage verteilt, wer von den Befristeten am Streik teilnimmt, dessen Vertrag wird nicht verlängert. Und das ist natürlich ein Druckmittel.
Nach 4 Stunden Streikschicht fährt Ronny Wölk nach Hause. Im Auto erzählt er, dass es nicht nur Zuspruch gibt. Ein Streikbanner wurde zerschnitten. Heute fanden sie ein zerstörtes Schild.
Das sieht man ja auch, wie mutwillig das kaputt gemacht wurde. Also das kann nicht der Wind gewesen sein.
Zu Hause angekommen, checkt er Jobangebote. 4 Monate Streik bedeuten auch 4 Monate keinen Lohn. Die IG Metallzeit Streikgeld, das liegt jedoch 20-30% unter dem, was er als Schichtleiter bekommt. Er hat einen kleinen Sohn, besucht nebenberuflich die Meisterschule, die er aus eigener Tasche zahlt.
Ich will meinen Kindern auch was bieten können. Und von daher bleibt mir halt nichts anderes übrig, als mich da umzugucken und was Neues zu suchen.
Mit dem Gedanken, bei SRW aufzuhören, sei er nicht allein. Und trotzdem bleibe die Hoffnung, den Tarifvertrag zu erkämpfen. Die Streikenden wollen den Druck erhöhen. Am Donnerstag wollen sie nach Berlin fahren und dort vor der chinesischen Botschaft demonstrieren.
Was ist unsere Superkraft? Solidarität!
Weil gestern von kurzen Hosentemperaturen für morgen die Rede war, wollen wir jetzt von Carsten unbedingt wissen, bleibt's auch dabei?
Puh, ich würde sagen, das hängt von der kurzen Hose und von den Trägern ab. Aber ich würde sagen, ja, es könnte durchaus der erste Tag für kurze Hosen sein, wenn man ein bisschen Mut aufbringt. Und das trotz der vielen Wolken heute. Wir schauen uns das Ganze mal an. Eine Region hatte heute schon viel Sonnenschein, und zwar der gesamte Nordosten unseres Landes. Dort war es den ganzen Tag sonnig, aber die meisten erlebten einen grauen, einen trüben und auch einen nasskalten Tag. Hier zogen die vielen Wolken in die gesamte Westhälfte und den Süden. Hier nieselt es noch immer, denn dahinter versteckt sich eine Warmfront, und die hat einen großen Temperaturunterschied hervorgebracht. Vor der Warmfront war es heute relativ kalt. Von Kiel bis Regensburg maximal 10 Grad. Dahinter in Nordrhein-Westfalen heute Nachmittag allerdings schon 15 Grad. Denn hier kommt die wärmere Luftmasse. Und wenn wir Richtung Frankreich und Spanien schauen, wo es heute schon sehr sonnig war, dort gab es ganz andere Temperaturen, wirklich im Kurze-Hosen-Bereich, 22 bis 25 Grad. So warm wird es bei uns nicht, aber die wärmere Luft kommt und heute Nacht rutscht erstmal dieses Hauptwolkenband, also diese Warmfront mit dem Nieselregen, weiter nach Osten und aus Westen heraus lockern sich die Wolken auf. Hier kann sich morgen früh örtlich Nebel bilden, der löst sich aber tagsüber auf und dann wird es immer sonniger aus Westen in der gesamten Westhälfte, später auch im Osten erste Wolkenlücken. Die Temperaturen heute Nacht unter diesen Wolken 7 bis 10 Grad, bei Aufklaren zum Beispiel im Südwesten 0 bis 4 Grad. Morgen tagsüber dann deutlich wärmer als zuletzt. Oftmals 16 bis 18 Grad und im Westen 19 bis örtlich 20 Grad. Zum Beispiel im Breisgau oder nördlich der Eifel. Am Freitag auch noch warm, dann die 20 Grad in der Lausitz. Im Westen schon wieder wechselhafteres Wetter. Am Sonntag abziehende Schauer. Im Nordwesten kommt die Sonne raus, aber bei 9 bis 12 Grad muss die kurze Hose, glaube ich, etwas wärmer sein.
Thermokurzhosen vielleicht. Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und soweit unsere Tagesthemen für heute. Und wenn Sie jetzt schon wissen wollen, was morgen wichtig sein könnte, dann empfehlen wir unseren Nachrichtenkanal Tagesschau24. Da gibt es jetzt den Ausblick auf den morgigen Donnerstag.
Hier im Ersten geht es weiter mit Sandra Maischberger und ihren Talkgästen.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.